Christus im Koran. Dabei müssen wir feststellen, dass es im Koran 33 Verse gibt, die den Namen Christi direkt benutzen, und zwar in verschiedenen Formen. 13 Mal lesen wir die Formulierung Isa ben Maryam, 9-mal nur Isa, 5-mal Al-Masih ben Maryam, 3-mal nur Al-Masih und 3-mal Al-Masih Isa ben Maryam. Also in 33 Versen finden Sie direkte Beziehung auf Christus. Und wenn ich das übersetze, heißt das 13-mal Jesus, der Sohn der Maria, 9-mal nur Jesus allein, 5-mal der Christus, der Sohn der Maria, 3-mal nur der Christus allein und 3-mal alle 3 Titel, der Christus, Jesus, Sohn der Maria. Wenn man das analysiert, heißt das, es gibt 11 Verse, in denen das Wort Christus vorkommt und 25 Verse, in denen der Name Jesus vorkommt. Nun muss natürlich sofort eine Einschränkung gemacht werden. Das Wort Jesus heißt nicht Jesus im Koran, sondern Esau. Jesus wird nicht Jesus genannt, sondern Esau. Isa heißt Esau. Mohammed hat für seinen Reim, die ganzen Texte waren reimmäßig aufgebaut, gedichtförmig, hat er vielleicht eine andere Endung gebraucht und hat nicht genau gewusst, was der Unterschied ist, Isa oder Jesua oder so. Und so ist aus Jesus im Koran Esau geworden. Andere sagen, eine christliche Sekte hat zur Abdeckung ihres Geheimnisnamens, mit dem sie Vollmacht hatten, in der Öffentlichkeit nicht Jesus gesagt, sondern Isa. Und so ist Mohammed fehlgeleitet worden. Auf alle Fälle, der Name Jesus steht nicht im Koran, sondern eine Verdrehung, Isa, der am allernächsten dem Esau steht. Einige sagen, es heißt nicht Esau, sondern ist nur eine Verdrehung. Wie dem auch sei, überall, wo das Wort Isa steht, ist Jesus gemeint, steht aber nicht der Name Jesus. Das hat viele Missionare bewegt, das Wort Jesus gar nicht zu sagen, weil Esau nicht der Name Jesu ist. Und so haben sie nur den Namen Christus benutzt. Das Wort Christus, der Gesalbte, steht im Koran, wie gesagt, 3-mal alleine und 8-mal im Sinne der Christus, der Sohn der Maria. Andere Missionare haben gesagt, wenn wir nicht Isa sagen, dann verstehen die Moslems nicht, was wir sagen. Wir sagen Isa speziell aus Liebe zu Moslem und füllen den Namen mit dem ganzen Gehalt des Namens Jesus. Wie sehr der Name Jesus unbekannt ist bei Arabern und nur Isa bekannt, wurde mir einmal deutlich, als einer, nachdem er ein Traktat erhalten hatte, schrieb, das ist ja hochinteressant, was bei euch steht. Da gibt es eine Fabrik oder eine Organisation mit dem Namen Jesus, die ist in der Lage, die Sünden des ganzen Volkes zu vergeben. Ich möchte gerne mit dieser Fabrik in Verbindung kommen, um auch da nun Vergebung der Sünden für mich und mein Volk zu bekommen. Das war ein Marokkaner, der hatte noch nie den Namen Jesus gehört. Und dieses Traktat hieß, sein Name soll Jesus sein, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Nicht? Wir müssen also im Klaren sein, es gibt Worte, die sind einfach nicht da. Die gibt es nicht. Auch wenn wir damit reden, ist es nicht bekannt. Die könnten sich dann unter dem Namen Jesus eine Fabrik oder eine Organisation vorstellen, aber keine Person. Das ist nicht ohne weiteres verständlich. Und wenn ich mit Menschen mit Engelszungen rede, da heißt es da auch, ich muss einen Weg der Liebe finden. Wie gesagt, die einen benutzen das Wort Aisa und die anderen benutzen es nicht. Man kann auf alle Fälle immer das Wort Christus verwenden, denn Christus ist geschrieben, Christus, der Sohn der Maria. Und wer die Freudigkeit hat, das Wort Aisa zu benutzen, es kommt 25 Mal vor, während das Wort Christus nur 11 Mal vorkommt. Wir haben also das Recht, den Namen Christus aufzuschlüsseln. Denn im Arabischen ist der direkte Wortsinn völlig vorhanden. Al-Masih heißt der Gesalbte. Masaha, das normale Verb, heißt abreiben, abputzen, den Tisch reinigen oder salben. Insofern, jeder Muslim wird verstehen, tatsächlich, hier wird einer gesalbt. Wird er jetzt abgewaschen oder was geschieht denn mit dem, wenn er gesalbt wird? Weil Salbung gibt es ja heute eigentlich so in diesem Sinne nicht mehr. Und dann kann man schon weitermachen. Das heißt, früher sind Könige, Priester und Propheten gesalbt worden, dass sie eine Amtsausrüstung bekamen, dass sie eine Vollmacht bekamen, um zu tun, wozu Gott sie gesandt hat. Christus ist also die Amtsbezeichnung, der Amtsname Jesu, und damit wird ausgesagt, dass er die Vollmacht hatte, König, Priester und Prophet zu sein. Mir hat immer die Stelle in Lukas 4, Vers 18 geholfen, wo Christus selbst sagte, der Geist des Herrn ruht auf mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Und nun kommt die fantastische Auslegung, was Christus tut, dass er die Gefangenen frei macht, dass er die Gebundenen löst, die Elenden befreit und das angenehme Jahr, das gnädige Jahr des Herrn verkündigt. Lesen Sie mit einem Muslim diese Stelle, dass er begreift, was der Name Christus heißt, denn er hat keine Ahnung, was der Inhalt dieses Namens ist. Die Vollmacht des Christus in seinem Amt als Retter, Befreier, Heiland. Wie gestern schon gesagt, kommt die Beziehung Christi, ein Name auf Christus oder eine Aussage über ihn etwa 90, andere sagen 96 Mal im Koran vor. Das sind Splitter eines zerschlagenen Christusbildes in den Korankuchen eingebacken. Sie glänzen und glitzern, sie scheinen und leuchten, wenn das Licht des Evangeliums voll hineinfällt. Wir können diese Splitter zum Leuchten bringen und in zunehmendem Maße schreiben uns Muslims, dass sie beim nachdenkenden Lesen des Korans erstaunt sind, dass Christus höhere, tiefere und gewaltigere Eigenschaften und Attribute hat als Mohammed. Und sie kommen und gehen und fragen ihre Scheichs und werden dann sehr rau behandelt und bekommen keine Antwort, sodass der koranische Christus in zunehmendem Maße Muslims zum wahren Christus führt. Das geht ja nicht ohne die Bibel, das geht ja nicht ohne Christen, aber als Sprungbrett kann in der Leitung des Heiligen Geistes der koranische Christus für viele zu einem Anstoß werden, dass sie den wahren Christus suchen. Nun, dass es kein Missverständnis gibt. Wir missionieren nicht mit dem Koran oder durch den Koran. Wir bekennen den Koran als eine Gesamtlüge. Aber in dieser Lüge hat es Wahrheitskerne, die wir herauslösen und ins Evangelium zurückstellen und hineinführen. Und so ist das ein Sprungbrett zum Evangelium, ein Hinweis auf das Evangelium. Und nur durch das volle Evangelium gibt es Heil. Wir wollen nun diese Aussagen über Christus etwas analysieren, in einer dogmatischen Weise. Gestern haben wir eine kleine Exegese miteinander durchgeübt. Heute wollen wir die Aussagen aus dem Koran zusammenfassen. Die gesamten Textunterlagen, wo die einzelnen Aussagen stehen, sind in ihren Händen. Wie gesagt, Christus ist der Sohn der Maria. Und diese Formulierung Sohn der Maria kommt 21 Mal im Koran vor, entweder mit Isa oder mit Christus zusammen. Wer auch nur ein klein wenig Ahnung hat, wie der Orientale denkt, weiß, dass die Bezeichnung und Formulierung Sohn der Maria super elektrisch ist. Ein Mensch heißt Sohn des Vaters, Sohn des Wilhelm, Sohn des Christoph, Sohn des sowieso, aber doch nicht Sohn der Maria. Wenn nämlich der Muttername genannt wird, heißt es, dass der Vater nicht bekannt ist oder die Mutter vergewaltigt worden ist oder irgendetwas nicht stimmt. Es ist unmöglich, dass ein Prophet Sohn einer Mutter genannt werden kann. Und aus diesem Grunde hat Mohammed die Rechtfertigungssure der Maria geschrieben, die wir gestern als islamisches Weihnachtsevangelium darstellten, um die Ehre des Propheten Christus, Jesus, herauszustellen, um zu zeigen, dass hier kein uneheliches Kind gezeugt wurde, vielleicht von einem römischen Besatzungssoldaten oder wer weiß, was sonst alles hätte geschehen können, sondern dass hier etwas ganz Ungeheures geschah, ein Zeichen Gottes, eine einmalige Sache, dass der Name Sohn der Mutter, Sohn der Maria, ein Ehrenname wurde, ein einmaliger Name im Koran. Mit anderen Worten, jeder Muslim glaubt an die Geburt Christi von der Jungfrau Maria ohne Zutun eines Mannes, allein durch Gottes Wirkung. Nun, vielleicht sagen Sie, ja, wenn das jeder Muslim weiß und glaubt, was ist dann noch der Unterschied zwischen unserem Glauben und seinem Glauben? Der Unterschied ist ganz klein und winzig, wie wir es gestern schon angedeutet haben, und liegt darin, dass in den christologischen Streitigkeiten vor Mohammed die eine Gruppe Arius die Menschheit Christi betonte und die antiochische Schule die Menschheit Christi herausstellte, während Athanasius die Gottheit Christi und seine Göttlichkeit überbetonte. Und in diesem langen Kampf, der den Nahen Osten erschütterte, sind dann unsere Glaubensbekenntnisse herauskristallisiert worden. Und so kam es, dass wir im großen Nizäischen Glaubensbekenntnis die Formulierung haben, dass Christus ist Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, geboren und nicht geschaffen mit dem Vater in einem Wesen. Und diese zwei kleinen Wörtlein sind der Drehpunkt zwischen uns und dem Islam. Geboren und nicht geschaffen. Der Islam sagt, nein, geschaffen und nicht geboren. Dabei geht es gar nicht jetzt um die Geburt an Weihnachten, sondern dabei geht es um was ganz anderes, um ein vorzeitliches Geschehen, um die Frage, wann und wie ist Christus aus dem Vater hervorgegangen? Hat Gott den Christus aus dem Nichts geschaffen durch sein schöpferisches Wort, wie er aus dem Nichts einen Stein oder die Elefanten oder die Vögel schuf, sei und dann war er? Oder ist Christus gar nicht geschaffen worden, sondern als Sohn mit allen Erbanlagen und Eigenschaften des Vaters vor aller Zeit aus dem Vater hervorgegangen? Diese überaus komplizierte philosophische Frage ist die absolute Scheidewand zwischen uns und dem Islam. Der Islam sagt, was für eine komplizierte Geschichte, das machen wir doch einfach. Gott sprach und da war er. Sei und er war. So stand es ja gestern, wir haben das ja gelesen. Mohammed hat sich für Arius entschieden, weil das logisch war. Athanasius und wir haben uns für die andere Formulierung entschieden, weil das geistlich ist. Wir glauben an die Geburt des Sohnes vom Vater vor aller Zeit, der dann Mensch wurde um unserer Rettung willen. Die Geburt Christi ist nicht an Weihnachten geschehen, die ist ganz früher irgendwie, weiß ich nicht, wann in Ewigkeit geschehen. Wir glauben also nicht an den Schöpfer, sondern an den Vater. Wir glauben nicht an den Propheten, sondern an den Sohn. Bei der ganzen Geschichte geht es nur um diesen Begriff Vater, dass Gott ein Vater ist. Was wir herausstellten bei der Fatiha, El Fatiha, dem Hauptgebet der Moslems, Allah und unser Vater im Himmel, hängt an dieser einen Frage: Ist Christus geboren worden oder geschaffen worden? Und deshalb kann man nicht sagen, warum solche Spitzfindigkeiten, wir kümmern uns nicht darum. Es geht tatsächlich darum, dass wir keine Gotteskinder werden können, wenn Christus nicht vom Vater geboren worden ist. Dann bleiben wir nur Geschöpfe. Aber dann haben wir nicht den Geist des Vaters und des Sohnes in uns. Deshalb ist es unaufgehbarer Bestandteil, dass wir bekennen, Gott ist unser Vater und der Vater Jesu Christi und der Sohn ist geboren vom Vater mit allen Erbanlagen, mit allen Geistesgaben, so dass er sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ein Muslim glaubt also an die Geburt Christi von der Jungfrau Maria. Nur diesen einen kleinen Drehpunkt glaubt er nicht, dass Christus in Maria geboren, gezeugt wurde, sondern er sagt, er ist geschaffen worden. Das weiß ein Muslim meistens nicht. Und es ist auch gar nicht nötig, dass wir ihm das bewusst machen, dass hier der Unterschied liegt. Aber es ist nötig, dass wir den Unterschied sehen und kennen. Wir können also mit gutem Gewissen einem Muslim sagen, ja, wir glauben ja miteinander an die Geburt Christi von der Jungfrau Maria. Wir haben einen gemeinsamen Glaubensgrund. Und er kann das nicht leugnen. Da war kein Mann dabei. Gott hat es bewirkt. Wir sagen nicht, er ist geschaffen worden. Gott hat es bewirkt, dass er, der Christus, in ihr lebte. Damit er die wunderbare Geburt Christi begreift und bejahen kann. Wir brauchen nicht Dinge einem Menschen beibringen, die er bereits glaubt. Wir können das nur ins rechte Licht stellen. Es steht sogar in Sure 3, 43, dass Maria erwählt wurde von Allah, von allen Frauen. Dann gibt es noch zwei solche Formulierungen im Koran, die aus diesen christologischen Kämpfen wie 8000er Spitzen herausragen. Das eine ist die Formulierung, Christus ist ein Geist von Gott. Ruh Allah wa kalimat minhu. Wir sagen natürlich, fantastisch, prima, hier steht, der aus der Jungfrau Maria Geborene ist der vom Geist Gezeugte. Ja nun, wir dürfen das so zu einem Muslim sagen, weil das unser Glaube ist und dürfen auch das Wort aus dem Koran so herauslösen und neu füllen, weil es aus den urchristlichen Bestandteilen so hineingekommen ist. Allerdings, ein Muslim versteht etwas anderes davon, wenn er es überhaupt versteht. Die meisten verstehen es nicht. Der Islamtheologe aus dem Islam sagt, ja, der Geist von Gott ist ein geschaffener Geist, wie die Engel und Dämonen. Er ist nicht Gottes Geist und selbst, sondern nur ein Geschöpf und nicht göttlicher Natur. Insofern hat der Islam dieses Zeugnis der Urkirche entschärft und gefälscht, aber es steht da und ist zu einer Lüge umformuliert worden. Wir aber können sagen, nein, Christus ist tatsächlich Gottes Geist Fleisch geworden, so wie es heißt, und das Wort ward Fleisch. Ja, genau diese Formulierung, das Wort ward Fleisch, steht sogar im Koran, Sure 3, 46, Christus ist Gottes Wort, wie wir schon einmal sagten. Nach dem Koran ist Christus der einzige von allen Geschöpfen, der nicht nur Gottes Wort sagte oder lehrte, der nicht nur inspiriert wurde oder eine Offenbarung empfing und sie weiterging. Er war viel, viel, viel mehr. Er war die Offenbarung selbst, Person geworden, Fleisch geworden. Kein Muslim kann das leugnen. Das steht im Koran zweimal oder mindestens einmal ganz deutlich, sodass wir sagen können, Abraham war der Freund Gottes und Mose war der Kalim Allah, den Gott angesprochen hatte. Und Mohammed sagt, er hätte Gottes Wort offenbart bekommen, aber die gaben das alles nur weiter, die hörten es und gaben es durch, waren Durchgangskanäle. Christus war kein Durchgangskanal für Gottes Wort, er war es selber. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht Gottes Wort. Er konnte sagen, was ich sage, lebe ich. Es ist keine Differenz zwischen meinem Wort und meinem Leben. Eine völlige Übereinstimmung. Er lebte Gottes Wort und das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Bis dahin kann ein Muslim mitgehen. Er kann natürlich da nicht sagen, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, das wäre für ihn eine Lästerung. Aber das Erste, so weit kann er mitdenken und so weit dürfen wir ihn auch gleich von Anfang an führen, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das bis dahin ist es koranisch-islamisch. Ungeheure Aussagen. Man muss das begreifen. Wir können weitergehen dann zu dem Logos-Begriff von Johannes 1 und da sagen, Mohammed hat das gehört, das hat ihm imponiert. Christus ist das Wort Gottes. Deshalb hat er es nicht durchgestrichen. Er hat es nicht verstanden. Wir aber dürfen nun diese Wahrheit herauslösen und deutlich machen. Das sind die drei hervorragenden Formulierungen im Koran, die das Wesen Christi als Gottes Sohn indirekt bezeugen oder uns helfen können, es zu bezeugen. Sohn der Maria im Sinne der Jungfrauengeburt, ein Geist von ihm und Gottes Wort. Wir können nicht sagen, einem Muslim, dass Christus Gottes Sohn ist. Das wäre eine solche Herausforderung, dass bei ihm der Rollladen zugeht. Das ist mir deutlich geworden, Jesus selber konnte das auch nicht sagen. Er hat den Juden nicht gesagt, ich bin Gottes Sohn. Er hat es dem Blindgeborenen gesagt, er hat es der Samariterin gesagt und noch einmal gesagt. Er hat das nur dreimal gesagt. Denn hätte er das gesagt, hätten sie ihn steinigen müssen. Dann war er so barmherzig und hat sein Geheimnis umschrieben. Wie hat Jesus seine Gottessohnschaft den Juden geoffenbart, ohne die Formulierung Gottessohn zu benutzen? Das ist es, was sie lernen müssen. Sie müssen also das Evangelium durchforschen und studieren. Wie hat Jesus alles gesagt, ohne etwas zu sagen? Ja, das ist die Kunst. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Das heißt alles. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Er hat nicht gesagt, ich bin Gottes Sohn, deshalb bin ich. Na gut, dann nehmen wir die Ich-Bin-Worte. Das ist sowieso die ganze Theophanie drin. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nur der sagte, ich bin, der hatte das Recht, dann auch das andere zu sagen. Die Urexistenz Gottes bricht völlig hindurch. Es geht nicht um die Worte, es geht um die Sache. Und aus diesem Grunde hat Jesus dreimal gesagt, ich bin, wer der ich bin. Er wollte damit sagen, der ich bin, das ist Jahwe, das ist Gott. Ich bin der Jahwe, ich bin Gott. Man kann also den Muslim direkt darauf hinführen, ich bin, der ich bin. Diese Ich-Bin-Worte ihm deutlich machen, dass er nachdenkt. So hat Jesus mit den Juden geredet, dass sie begreifen, wer er ist. Er konnte ihnen nicht sagen, wer er war. Sie hätten ihn töten müssen wegen Gotteslästerung. Denn nachher, als Kaiphas ihn fragt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da sagte er nicht zu ihm, ich sage, du hast es gesagt. Und von nun an werdet ihr sehen, den Gottessohn? Nein, nein. den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und wiederkommen in den Wolken des Himmels. Und dann schrie Kaiphas aus, er hat Gott gelästert. Weil er nur indirekt bestätigte, dass Kaiphas in seiner Aussage nicht falsch war. Aber Jesus hat sie nicht vor den Kopf gestoßen, sondern sagte, ich bin der Menschensohn. Jawohl, jeder Muslim sagt, Menschensohn, prima. Ganz Mensch, völlig Mensch, nur Mensch, Menschensohn. Sohn vom Menschen und Mensch. Ja gut, dann benutzen wir doch die Menschensohn-Worte. Jesus hat in die Menschensohn-Worte alles hineingefüllt, was die Gottessohn-Botschaft anbelangt. Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Menschensohn wird kommen in großer Herrlichkeit und so weiter. Das können wir sagen. Ein Muslim zuckt nicht zurück von dieser Formulierung Menschensohn. Machen Sie ein Privatstudium, holen Sie eine Konkordanz, lernen Sie alle Menschensohn-Worte Christi aus den Evangelien und Sie haben ein Klavier, auf dem Sie spielen können, die Tasten, mit denen Sie einem Muslim die Melodie vom Sohne Gottes beibringen können. Dann sagt ein Muslim, Christus, der Messias, der Isa, das ist ein Sklave Gottes, das ist ein Knecht Gottes. Nun, nicht zurückzucken, nachdenken. Wie können wir das, was er sagt, annehmen, leer machen, auffüllen, zurückgeben und sagen, du hast recht, ich aber auch. Nicht negativ, sondern abholen, wo er ist und sehen, dass Jesaja 40 bis 65 nur die Auslegung für den Begriff der Gottesknecht ist. Dort steht nicht Gottesknecht, dort steht der Sklave Gottes. Wo es heißt, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen und das zerstoßene Rohr nicht brechen. Wo es heißt, er hält sein Gesicht dar denen, die ihn anspuckten und die ihn geißelten. Bis hin zu Jesaja 53. Es gibt keine größere Aussage über die Deutung des Kreuzes als dort. Lesen Sie einmal diese Stellen im Sinne des Sklaven Gottes. Und sie haben eine Bibelstundenreihe für die Muslims, dem sie nicht widerstehen können. Für wahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sie können diese Texte einmal mit den Augen eines Muslims lesen und merken, es gibt also im Alten und Neuen Testament Texte, die die gesamte Gottessohnschaft und das Versöhnungswerk Christi darbringen, ohne die Formulierung Gottessohn. Nun lasst uns barmherzig sein und Bibelarbeit treiben, um diese Schätze zu finden, damit wir ihm in einer Sprache begegnen, die er hören kann, sodass er zum Schluss sagt, wahrlich, er ist Gottes Sohn gewesen und ist es. Nicht wir sollen das sagen. Er soll das zum Schluss so komprimiert erkennen, dass er nicht mehr anders kann, als sagen, das ist doch nicht mehr normal, was in diesem Christus Jesus vorhanden ist. Auf alle Fälle in die Menschheit Jesu eingewickelt, die ganze Göttlichkeit darbieten. Wir dürfen die Wahrheit nicht verleugnen. Die gesamte Wahrheit, der gesamte Christus muss dargeboten werden, aber in einer barmherzigen, für einen Muslim denkbaren, verständlichen Weise, bis er zum Schluss selber vor ihm niederfällt und ihn anbetet. So viel zum Wesen Jesu. Nun wollen wir zu den Taten Jesu kommen. Die Taten Jesu sind genauso aufregend wie die Wesensbegriffe. Da steht doch im Koran, dass Jesus, wo er ein Kind war, einen Lehmkloß nahm und daraus einen Vogel formte. Und dann blies er in den Vogel hinein und wegflog der Vogel. Das kommt zweimal vor, einmal im Perfekt und einmal in der Vergangenheit, Sure 3,50 und an einer anderen Stelle. Nun, wir lachen darüber, das ist aus einer apokryphen Geschichte herausgenommen, die in der Urchristenheit umging, aber wurde von den Vätern des Glaubens nicht in den Kanon aufgenommen. Wir könnten über die Geschichte weggehen, wenn dort nicht eine Formulierung stünde, die jeden Araber zerschmettern müsste. Dort steht nämlich, er schuf euch oder ich schaffe euch oder ich habe für euch geschaffen. Im Perfekt und in der Gegenwart. Das Wort, das nur Allah ganz alleine zusteht. Nämlich, ich schuf aus dem Nichts etwas. Ich war in der Lage oder konnte aus dem Nicht-Vorhandensein etwas in das Leben hineinsetzen. Es geht dabei nicht um das, was ein Ingenieur tut, der etwas entwirft und gestaltet, oder jemand, der etwas entdeckt als ein Entdecker. Das ist ja immer schon etwas Vorhandenes, was gestaltet wird oder was entdeckt wird. Und auch bei der Geburt eines Kindes ist die Zeugung etwas bereits Vorhandenem. Hier bei dem Wort im arabischen Sinne, schaffen oder schuf, geht es um den Begriff, dass aus dem absoluten Nichts heraus allein durch die Wirkung des Wortes Gottes etwas geschaffen wurde, das sich materialisierte und entstand. Das steht im Koran. Wenn man einem Muslim sagt, kannst du mir mal erklären, was heißt denn das? Ich schaffe euch und er schuf. Dann steht er und weiß gar nicht mehr, was er sagen soll. Und dann sage ich, ja, wer kann denn schaffen? Wer ist denn der, der schaffen kann? Der Schöpfer natürlich. Ja, willst du etwas sagen? Im Koran steht, Christus ist der Schöpfer. Ja, und der wird er bleich und schweigt. Das steht im Koran, das sind wieder solche Dinge, wo Mohammed aufgenommen hat und gar nicht wusste, was er tat. Aber es steht drin, der Geist musste sich beugen vor dem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde, der durch Christus alles geschaffen hat. Selbst wir vergessen oft, was im Prolog Johannes Evangelium steht. Es ist nichts, was nicht durch ihn gemacht worden ist. Christus ist der Schöpfer. Sogar der Koran bezeugt das. Und dann vor allem, ja, das heißt, ich muss es noch anders sagen, dann ist die eigentliche Schöpfungsübung Gottes und Christi aufgenommen worden. Er blies in diesen Lehmkloß. Gott blies Adam an und so wurde er eine lebendige Seele. Und Christus blies seine Jünger an und sie wurden eine neue Kreatur. Selbst dieses Anblasen im Schöpfungsakt und in der Geistmitteilung kommt im Koran vor. Christus hat also die Vollmacht, aus seinem Odem heraus, aus seinem Geist heraus, Leben, Schöpfung weiterzugeben, dass hier etwas entsteht, was vorher tote Materie war und jetzt fliegt er davon. Natürlich war es ein Vogel und die haben auch in der Beziehung einen Vogel. Aber bei uns ist es dann mehr und wir können von dem Bild hinweisen, guck mal, wenn das bei euch so steht, bei uns steht so, hast du das schon gelesen? Dort hat Gott Adam angeblasen, er war eine lebendige Seele, aber Christus hat seine Jünger angeblasen und sie waren voll Heiligen Geistes. Nehmet hin den Heiligen Geist. In Christus ist der Heilige Geist, er ist der Heilige Geist und gibt Heiligen Geist. Das sind dann die Brücken, wie wir einem Muslim es erläutern können, was wir sagen wollen, dass er nicht von vornherein die Scheuklappen und den Rollladen runterlässt. Die Taten Christi sind so entsetzlich aufregend im Koran, dass ich gar nicht weiß, wie man das in die kurze Zeit bringen soll. Sure 3,50 steht, er hat Blinde sehend gemacht, Aussätzige geheilt und Tote auferweckt. Alles im Plural. Ja, Moment mal. Haben Sie sich überlegt, was das heißt? Die Wunder Christi, die Taten Gottes im Sohn sind islamisch, bezeugt, im Koran verankert. Sie können alle Wundergeschichten vorlesen. Ein Muslim, wenn er seinen Koran kennt, kann nicht dagegen angehen. Sie können sagen, was willst du denn? Er hat ohne ein Messer zu benutzen, allein durch sein Wort die Augen aufgetan. Kein Arzt kann das. Nur Christus. Und jeder Muslim weiß, dass der Aussatz in Verbindung gebracht wird mit Sünden. Ich entsinne mich noch, wie ein indischer Christ mir schrieb, ich war voller Entsetzen, als ich erfahren habe, wer 1001 Sünde tut, wird mit dem Aussatz geschlagen. Jetzt fing ich an zu rechnen, wie viele Sünden habe ich schon getan? Bin ich schon bei 400 oder bei 800? Wie viel brauche ich noch, damit ich dann hoffentlich nicht aussätzig werde? Der hat gesagt, ich wurde beinahe verrückt bei dem Gedanken, wenn ich mein Sündenkonto voll habe, werde ich aussätzig. Wenn also Christus Aussätzige heilen konnte, allein durchs Wort, hat er nicht nur Macht über die Krankheit, sondern gleichzeitig auch über die Ursache und hat die Sünde vergeben. Hier können wir das einem Muslim sagen. Christus hat Vollmacht, Sünde zu vergeben und Krankheit zu heilen. Wir können die Geschichte vom Gichtbrüchigen als Erklärung dazu lesen. Und damit ihr glaubt, dass des Menschen Sohn Vollmacht hat, Sünde zu vergeben, sprach er, nimm dein Bett und gehe heim. Hier hat Jesus ganz genau so argumentiert, um den sturen Juden das klarzubringen. Und damit ihr glaubt, dass des Menschen Sohn Vollmacht hat, Sünde zu vergeben, steh auf, geh heim. Warum sollen wir das nicht auch so sagen? Es sind ja die gleichen Gefangenen in dem erstarrten Ein-Gott-Glauben. Dann vor allem, dass da steht, er hat Tote auferweckt, Mehrzahlform. Mohammed hat also etwas gehört von der Geschichte vom Jüngling zu Nain, von der Tochter des Jairus und von Lazarus. Stellen Sie sich vor, der hat was gehört und geglaubt. Christus hat Tote auferweckt. Und an dem Punkt ist jeder Muslim, wenn er ehrlich ist, nicht mehr in der Lage, der Göttlichkeit Christi zu widerstehen. Ich frage ihn einfach, wer kann den Tote auferwecken? Menschen? Hat Mohammed den Toten auferweckt? Dann sagt er, nur Gott. Nur Gott ist in der Lage, zum Gericht aufzuerwecken, ins Paradies oder in die Hölle. Nur Gott. Er wird nicht sagen, Christus ist Gott, aber er wird, wenn er ehrlich ist, sagen, Gott weckt Tote auf. Ja, dann haben wir schon die Aussage aus dem eigenen Mund. Sie werden sagen, wie ist das denkbar, dass das im Koran steht? Ja, ich muss Ihnen nur die Wahrheit ganz sagen, der Teufel ist ein Vater der Lüge. Er hat diese Wahrheitskerne genommen und in eine Lüge eingewickelt. Die ganze Lüge besteht in einem winzigen Wort. Das heißt, Allah hat Christus durch den Heiligen Geist gestärkt, Blinde sehen zu machen, Aussätzige zu heilen und Tote aufzuerwecken. Wir sagen, prima. Der Muslim sagt, ach, nicht prima. Genau das Gegenteil. Hier steht, Christus war so schwach, war so ein Nichtskönner, war so unfähig, war bloß ein Griffel in der Hand Gottes, war gar nichts, war nur ein Sklave, ein Prophet, dass er Hilfe brauchte. Gott stärkte ihn durch den Heiligen Geist. Gerade die Wunder, Jesus sagt den Muslimen, sind ein Beweis dafür, dass er nur ein Mensch ist. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und dort steht nun die Formulierung, zusätzlich noch zweimal im Koran, Gott stärkte durch den Heiligen Geist, wirklich, Heiliger Geist, Christus. Das steht im Koran, in einem Satz, 3,50. Als Aktionseinheit ist die Dreieinigkeit beschrieben. Was hat doch dann dieser Ungeist zu Wege gebracht, der sagt, nein, das ist nicht die Dreieinigkeit, sondern der Heilige Geist ist ein Engel Gabriel und er musste diesem armen Menschen Jesus da einiges beibringen, dass er endlich aufwachte und das tat, was Gott wollte. Das hat überhaupt nichts mit Dreieinigkeit zu tun, aber geschrieben, rein wörtlich, literarisch, geschrieben steht sie im Koran. Allah stärkte Christus durch den Heiligen Geist. Die Aktionsgemeinschaft Gottes, Vater, Sohn und Geist ist bezeugt. Ihre Augen sind gehalten und ihre Herzen verstockt, dass sie nicht sehen und lesen können, obwohl es in ihrem eigenen Buch schwarz auf weiß steht. Warum? Der Geist des Islams ist stolz und hochmütig. Allah ist Al-Mutakabbir, der Hochmütige. Und Christus sagt, ich bin von Herzen demütig. Diese zwei Geister treffen sich nicht, verstehen sich nicht. Wenn Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selber tun, schreit jeder Muslim, hier steht's, der Sohn kann nichts von sich selber tun, aus Null, eine absolute Null. Ja, aber er liest nicht weiter. Alles, was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit, die Selbstentleerung, die Selbstverleugnung, die Selbstentäußerung ist. Und dass jede Person in der Dreieinigkeit den anderen groß macht und nicht sich groß macht, das versteht der Islam nicht. Der Geist verherrlicht den Sohn, der Sohn verherrlicht den Vater bevollmächtigt den Sohn und gibt ihm alle Gewalt und der Sohn überlässt dem Geist die Gemeinde zu bauen. Aber der Geist rühmt sich nicht selber, das ist die eigentliche Krankheit der meisten Pfingstgemeinden. Der Geist stellt sich nicht selber vor, sondern verherrlicht den Sohn, den gekreuzigten, auferstanden. Und der Sohn hat nicht gesagt, bete zu mir, bete zum Vater, alle Ehre, weg von mir, hin zum Vater. Dieses Geheimnis der Liebe Gottes, dieses Geheimnis, dass wir einen demütigen Gott haben, im Gesamtwesen, in den Gliedern der Dreieinigkeit, völlig, einer unordnet sich dem anderen unter, einer macht den anderen größer als sich selbst, ist absolut unislamisch. Dort macht jeder sich größer als den anderen. Der Pascha, das ist der Sieger. Und der Sultan, Vollmacht heißt Sultan, das ist der Herr. Deshalb hat Mohammed alles von Jesus gehört und nicht verstanden. Deshalb hat Mohammed gesagt, Allah stärkte den armseligen Christus, der nichts wusste und konnte, damit er göttliche Taten tun konnte. Ist das nicht entsetzlich? Da merken Sie, wie entscheidend es ist, welcher Geist in einem Menschen drin steckt. Er kann viel Richtiges wissen, und das liegt völlig falsch, bloß weil die Richtung des Geistes falsch ist. Mit anderen Worten, in 3,51 steht ein Satz, dass Christus das Recht hatte, einige Gesetze zu ändern. Er hatte das Recht, einige Speisegebote aufzulösen und seinen Jüngern neue Weisungen zu geben. Nun, bei uns schellt es natürlich sofort und wir sagen natürlich in der Bergpredigt, heißt es ja, zu den Alten ward gesagt, ich aber sage euch. Aha, das hat er gehört, dass Christus das Recht hatte, das Gesetz zu ändern oder zu erfüllen. Das ist für uns durchaus denkbar und logisch, aber für einen Muslim und einen Orientalen ist das eigentlich beinahe eine Todesspritze. Da gibt es nämlich eine Denkart, die sagt, was wir im Deutschen sagen, Legislative und Exekutive. Die Legislative setzt das Gesetz und die Exekutive führt es aus. Ja, ist denn Christus legislativer oder exekutiver? Gott allein setzt das Gesetz. Gesetz, das heißt Offenbarung. Wenn nun Christus das Recht hatte, Gesetz aufzulösen und neue Gesetze zu geben, heißt das, Christus ist der Gesetzgeber. Das rumort in den Köpfen der Moslems, das können sie nicht schlucken. Das bedeutet im Sinne des Alten Testamentes, dass alle Menschen unter dem Gesetz sind, außer Christus. Paulus sagte ja, er wurde unter das Gesetz getan, Galater 4. Hier heißt es im Koran, er hatte das Recht, das Gesetz zu ändern. Christus der Gesetzgeber, Christus Gott, Christus der Offenbarer. Es geht noch weiter, der Tisch in der Wüste, die Jünger kommen zu ihm, könntest du uns nicht einen Tisch in der Wüste bereiten? Und dann hat Christus einen Tisch in der Wüste durch sein Wort aufgestellt. Ob das die Speisung der 5000 ist oder ein Hinweis aufs Abendmahl oder wie das bei Petrus war, als das Tuch vom Himmel kam und man zu ihm sagte, schlachte und iss, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, Tischlein deck dich, ist islamisch. Haben Sie das einmal schon begriffen? Das hat ihn die Brüder Grimm von woanders her geholt, Tischlein deck dich. Plötzlich ist der Tisch voll. Und mit anderen Worten, die Islamtheologie diskutiert nicht die Tatsache, dass Christus in der Lage war, einen Tisch in der Wüste zu decken, sondern sie diskutiert nur darüber, was war auf dem Tisch, bloß Brot und Wasser oder Wein und Trauben. Die Diskussion über das, was auf dem Tisch vom Himmel war, das füllt ganze Bände. Stellen Sie sich vor, für einen Beduinen, was das heißt, in der Wüste ein Tisch mit himmlischer Speise. Ah, das ist das tausendjährige Reich in allen Farben. Im Koran, bitte. Im Koran. Christus in der Wüste, wo einer am Verhungern und Verdursten ist, einen Tisch zu decken, der läuft über mit Gaben Gottes. So wie am Erntedankfest die Altäre voll sind. So etwas müssen Sie sich vorstellen. So ist die Fantasie dann begabt. Das steht im Koran. Sehen Sie, die Taten Jesu im Koran sind aufregend. Es ist auch gar nicht nötig, dass wir sie alle bezeugen. Wir können den Muslim es erzählen lassen. Und können fragen, weißt du das? Da steht ja auch sowas Komisches im Koran, das steht nicht mal bei uns. Aber bei uns steht, dass Christus aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 speiste. Sie müssen so Dinge nicht bezeugen, aber als Brücke nehmen und rüberhüpfen in den biblischen Text. Immer den Muslim aus diesem koranischen Zeugnis ins Evangelium hineinziehen. Wir reden, diskutieren gar nicht darüber, sagen, bei euch ist es so, aber bei uns steht es so und schon sind wir drin. Und schon können wir Jesus vor Augen malen. Denn darum geht es. Wir müssen dem Muslim Jesus groß machen, bevor er an ihn glauben kann. Er weiß ja nicht, wer Jesus ist. Also müssen wir zu dem, Sie entschuldigen, das Wort zum Knochengerippe der Namen, etwas Fleisch dazu bringen. Sie müssen Jesus vor Augen malen, wie im Kindergottesdienst, dass die Kinder Jesus sehen und zum Schluss sozusagen bei ihm sind, ihm begegnen. Das ist die ganze Kunst. Ich wünschte, dass wir alle besser erzählen könnten. Jesus erzählen. Und wir würden den größten Dienst tun. Nicht mit schweren dogmatischen Formulierungen diese Leute herausfordern und zertrümmern. Nein, Jesus vor Augen malen. Wir haben jetzt ein Buch gedruckt, das Leben Jesu, diesen dicken Schmöger mit 600 Seiten unten. Das ist nichts anderes als Jesus von Moslems vor Augen gemalt, von einem früheren Missionar, der dort im Libanon gewohnt hatte, der dort geboren war. Und dieses Buch hat schon vielen Moslems geholfen, eine Beziehung zu Jesus zu bekommen. Der von ihnen, der in der Lage ist, den Muslims Jesus vor Augen zu malen, wird am meisten Frucht haben. So einfach, so schwer. Deshalb gehen sie in Kindergottesdienst und halten sie Kindergottesdienste, damit die großen Worte wegfallen. Und damit sie Jesus weitersagen, wie man es Kindern weitersagt. Nicht Philosophie ist nötig. Nicht geistliches Salto Mortales, sondern Jesus vor Augen malen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die gleiche Geschichte haben wir jetzt auch beim Tode Jesu. Wir haben ja schon darüber geredet, dass es an mehreren Stellen deutlich heißt, wie wir gestern gelesen haben, dass Christus gestorben ist. Einmal im Perfekt, einmal in der Zukunft. Und nun gibt es eine einzige Stelle im ganzen Koran, die diese dreifache Bezeugung des Todes Jesu einfach auslöscht. Dort heißt es, sie sagten, wir haben Christus getötet. Arabisch heißt es, وَقَوْلَهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بِنْ مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ. Das heißt wörtlich, bei ihnen steht es entweder Sure 458 oder Sure 456, irgendwo dort. Die Zahlen der Verse sind in allen Koranen verschieden. Deshalb suchen sie immer ein bisschen vorne und hinten, damit sie es vielleicht finden. Dort heißt es, und sie sagten, wahrlich, wir haben den Christus getötet, den Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Gottes. Also der volle Titel Christus steht da. Und nun kommt die Antwort Mohammeds. Und sie haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern er ist ihnen so erschienen. Dieser eine Vers streicht alle anderen Verse aus. Dieser eine Vers ist das Grundärgernis zwischen dem Islam und dem Christentum. Dieser Vers sagt, die Juden haben gesagt, wir haben den Christus getötet, zu den Christen. Die Christen haben gesagt, Christus ist der Vollmächtige. Die Juden sagten, was? Der soll vollmächtig sein, wir haben ihn umgebracht, wir haben ihn getötet, der hatte keine Vollmacht und nichts. Sein Tod ist der Beweis, dass er nicht der Christus war. Und das hat Mohammed gehört, wie die miteinander stritten. Und sie sagten, wir haben den Christus getötet, die Juden. Jetzt sagte er, das ist doch gar nicht möglich. Das ist doch ein Prophet, ein Gesandter Gottes. Die Vollmacht Gottes hat ihn umgeben. Das kann gar nicht sein. Das ist nicht wahr. Sie haben ihn nicht getötet. Sie haben ihn nicht gekreuzigt. Er hat sozusagen die Ehre Christi verteidigen wollen im islamischen Sinne. Und dieser hochmütige Geist hat das benutzt, um die Geschichtstatsache des Kreuzes Christi zu leugnen. Mohammed leugnet nicht die Vergebung der Sünden. Mohammed leugnet nicht die Rechtfertigung, nicht die Gerechtigkeit von Gott und nicht die Wiedergeburt und nicht den ersten und zweiten Artikel. Der leugnet die Voraussetzung dazu. Er geht an die Wurzel und sagt, er ist nicht gekreuzigt worden. Stellen Sie sich vor, was wäre das Christentum ohne das Kreuz? Ein religiöser Haufe mit gesetzlichen, idealen Dingen, aber wir wären nichts mehr. Das Kreuz ist doch das Geheimnis unseres Glaubens. Ohne das Kreuz wären wir keine Christen. Erst vom Kreuz her sind wir, was wir sind. Und Mohammed hat bewusst, unbewusst von dem Ungeist geleitet oder von Juden verführt, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle in dämonischer Macht diesen einen Satz gesagt. Stellen Sie vor, nur einen einzigen Satz im ganzen Koran. Das kommt sonst nirgends mehr vor. Und sie haben ihn nicht gekreuzigt. Aussätzlich. Wenn sie in der Türkei mit den Moslems streiten oder in Bangladesch oder auf dem Marktplatz in Gießen oder wo es ist, dann ist diese eine Stelle der Drehpunkt allen Missverständnisses. Man hat natürlich noch vieles dazu zu sagen. Mohammed konnte nicht zugeben, dass der Prophet gekreuzigt würde, weil das die Autorität und Vollmacht Allahs eingeschränkt hätte. Allah kann seine Boten beschützen. Niemand hat eine Macht über ihn. Und andererseits, er brauchte keinen Gekreuzigten, dieser Allah, den er vergibt, wem er will und wem er nicht will. Und er ist absolut souverän. Die Notwendigkeit eines Mittlers und eines Lammes existiert nicht im Islam. Deshalb ist das Kreuz nicht notwendig für den Muslim, den Allah allein direkt vergibt. Und er braucht kein Lamm. Die Heiligkeit und die Liebe Gottes ist im Islam nicht verstanden, so dass die Liebe Gottes um der Heiligkeit willen den Tod Gottes verlangt. diese Gedanken sind nicht islamisch und sind auch nicht begreiflich zu machen einem Muslim, wenn nicht der Heilige Geist ihm Licht gibt. Aber so einfach kam Mohammed nicht weg. Und so einfach kam der Islam auch nicht weg. Denn da steht eines der schillerndsten Worte im ganzen Koran. Sie haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern er ist ihnen nur so erschienen. So, jetzt haben sie es. Wie ist er ihnen erschienen? Als Gekreuzigter natürlich. Im Moment, sie haben ihn nicht gekreuzigt, aber er ist ihnen als Gekreuzigter erschienen. Hokus pokus, ganz klar. Oder mit anderen Worten, die islamische Theologie hat versucht, dieses schillernde Wort auszulegen, das überhaupt nicht klar zu fassen ist. Die einen sagen, die Römer haben den Simon von Kyrene gezwungen, dem Jesus sein Kreuz nachzutragen, weil er zu schwach war und zusammengebrochen ist. Und dann, als er da mit dem Kreuz ankam an die Schädelstätte, haben kurzerhand die Römer den, der das Kreuz trug, genommen und angeschlagen. Und Jesus ist dann weitergegangen nach Kaschmir und dort kann man heute sein Grab sehen. Dort ist er dann normal gestorben. Nicht? So ging es mir, als ich in Bombay eine Versammlung hatte und verschiedene Moslems, Lehrer und so weiter da waren. Und das war ein harter Streit. Bis ich sagte, jetzt hören wir doch auf, ich habe begriffen, ihr könnt nicht glauben, dass Christus gestorben ist. Nein, schreit einer, Christus ist gestorben und bei uns begraben. Ich habe ihn umarmt und gesagt, lieber Bruder, endlich sehe ich einen Moslem, der glaubt, dass Jesus wirklich gestorben ist. Nein, so glaube ich das auch nicht, hat er wieder gesagt. Aber den anderen sagte ich, ich ließ ihn nicht zu Wort kommen, hier habt ihr ein Zeugnis, ein Muslim glaubt, dass Christus wirklich gestorben ist. Und die haben sich beinahe die Haare rausgerissen. Denn der war von der Ahmadiyya-Religion. Die glauben, Christus ist wirklich gestorben in Kaschmir. Er ist also nicht gekreuzigt worden, sondern ein anderer an seiner Stelle. Nein, sagen die anderen, Gott ist gerecht. Gott lässt nicht zu, dass ein so treuer Mann wie der Simon von Kyrene gekreuzigt wird. Das war ganz anders. Gott hat das Bild des Christus auf den Verräter Judas gelegt. Der hat plötzlich für die Leute ausgesehen wie Jesus und hat das Bild des Judas, des Verräters, auf Christus gelegt. Und so hat man Christus belohnt. Der kriegte die 30 Silberlinge und der konnte weggehen und hat den Judas gekreuzigt. Der Judas ist gestorben, die Gerechtigkeit Gottes siegt. Die anderen sagten, glaubt ihr, die ganzen Christen seien so blöd, dass sie so eine Geschichte glauben, dass da nur eine Milliarde dem Christus nachlauft? Nein, nein, das ist anders. Wir haben ja Hinweise in den Evangeliumsberichten, wie das war. Christus ist tatsächlich ans Kreuz genagelt worden. Und dann kam die Finsternis. Und dann kam das Erdbeben. Und dann hatten die hohen Priester zu ihm gesagt, bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Und dann wollte er ihnen zeigen, wie stark und mächtig er als Prophet war. Und als alle Angst hatten vor dem Erdbeben und der Finsternis, da stieg er runter vom Kreuz. Und die haben alle nachher gesagt, wir haben ihn ins Grab gelegt, um nicht zugeben zu müssen, dass er ihnen davongelaufen war. Christus war gekreuzigt, sagen die einen. Sein Blut ist geflossen. Aber er hat das Kreuz überwunden und stieg herab vom Kreuz. Ich kann Ihnen sagen, der Teufel, wenn er nicht die Wahrheit zugeben will, kann Lügen erfinden ohne Ende. Da gibt es einen Lügencomputer in der Hölle, eine Produktionsmaschine von Lügen, bloß ums Kreuz herumgehen zu müssen, das Kreuz nicht annehmen zu müssen. Die Urversuchung Jesu, bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz, ist im Islam vollzogen worden. Im Grunde genommen geht es noch weiter. Im Grunde genommen geht es dahin, wie es dann in diesem berühmten Vers heißt, er ist nicht gekreuzigt worden, er ist ihnen nur erschienen, sondern Allah hat ihn zu sich erhöht. Ein Muslim glaubt an die Himmelfahrt Jesu. Viele Christen glauben es nicht mehr. Sondern sagen, wenn er mit Lichtgeschwindigkeit aufgefahren wäre, wäre er jetzt beim Sternnebel A34 angekommen. Nicht? So sind die Christen heute, die Naturwissenschaftler. Sie wissen nicht, dass der Geist überall ist und Gott nicht nur schneller ist als Licht, sondern dass Licht nur ein Geschöpf ist. Auf alle Fälle, Ein Muslim glaubt an die Himmelfahrt Christi lebendig und dass Christus der einzige Mensch ist im Himmel bei Gott. Das kann einem beinahe den Schädel sprengen, wenn man begreift, was ein Muslim glaubt. Jesus lebt. Das ist ein islamisches Bekenntnis. Jesus lebt. Der ist nicht im Grab wie Mohammed geblieben. Der ist nicht im Zwischenzustand und man muss über ihn beten, dass Gott sich seiner vielleicht erbarmt. Jesus lebt, sagt ein Muslim. Ich entsinne mich noch, in Shatila hatte ich einst Missionsdienste zu tun, wo dieses Massaker jetzt war, und kam in das Haus eines fanatischen Muslimbruders. Und das war gerade am Himmelfahrtstag. Ich sagte, ich gratuliere dir, wir haben heute miteinander ein Fest. Ein Fest, wir miteinander ein Fest, kann ja gar nicht sein. Wir haben kein Fest miteinander. Da habe ich gesagt, ja natürlich, bei euch steht im Koran, dass Christus aufgefahren ist gen Himmel. Steht nicht im Koran. Solche Unterstellungen, worauf ich sagte, gib mir deinen Koran. Und ich sagte ihm, was steht hier? Er hat ihn zu sich emporgehoben. Er wurde still, der wurde weiß wie die Wand, der redete eine halbe Stunde lang nichts mehr. Ich setzte mich neben ihn und dachte, das Wort soll ruhig wirken. Die Pille ist runter, jetzt soll sie wirken. Wir konnten nicht mehr viel reden, der Mann war wie gelähmt. Als er begriffen hatte, Christus lebt. Als einziger Mensch im Himmel. Und da stehen dann noch eine ganze Reihe von Dingen dazu, dass er einer der nahegebracht Wordenen sei. Da heißt es, dass er derjenige sei, der von Gott so nahe gelassen wurde, dass er von seiner Heiligkeit nicht verbrannte. Dass also nun durch und durch Christus rein war, um die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes ertragen zu können. Es heißt noch weiter, er ist angesehen in dieser und jener Welt. Waschihan fi dunya wal akhir. Er hat ein Gesicht, an dem man nicht vorbeikommt, das man angucken muss. Solche Dinge stehen im Koran und sie sehen es nicht. Wir dürfen also diese Dinge einfach auf den Leuchter stellen. Und dann hinein sagen, ja, das glauben wir auch, dass Jesus lebt. Das glauben wir. Und er ist der Mittler, der einzige Mensch im Himmel, vor Gott, der kann für dich reden. Paulus hat das verstanden, als er den Juden sagte, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mann Jesus Christus. Er hat nicht gesagt, der Sohn Gottes oder der Gott Jesus Christus, der hat gesagt, der Mann, der Mensch, Jesus Christus. Der hat begriffen, dass der Mensch Christi allein die Mittlerfähigkeit machen konnte. Und man hier gerade diesen starren Juden und Moslems die hohe Priestertätigkeit Christi erklären kann, indem man die Menschheit Jesu herausstellt, er lebt. So sagt's. Gäbe es weiter. Das ist nicht im Widerspruch zum Koran. Das kann er widerwillig aufnehmen. Die Tradition geht dann noch weiter und sagt, und er wird wiederkommen, in großer Macht. Und wenn er wiederkommt, wird er als erstes alle Schweine töten. Dann wird er heiraten und Kinder kriegen. Und dann wird Christus die Welt missionieren, im Sinne des Islams. Und erst wenn alle Menschen Moslems geworden sind, dann wird er sterben. Er muss ja mal sterben. Sie bezeugen den Tod Jesu nach seiner Wiederkunft. Christus aber, der Reformator des Islams, der Mahdi, der Ayatollah, der also nun endlich die Welt bekehrt zur Wahrheit, zum Islam. Und dann wird er sterben. Und dann kommt das Gericht. Und dann werden die Menschen auferweckt. Und dann bekommt, nach der islamischen Tradition, nicht nach dem Koran, Christus die Vollmacht zu richten. Wen? Nicht die Moslems natürlich. Die Juden und Christen, die sich geweigert hatten, Mohammed zu glauben, die nicht Moslems geworden sind, die wird er richten. Die Krone der Lüge und Verdrehung. Aber die Geburt von der Jungfrau Maria, die Wunder Jesu, seine Himmelfahrt, seine Existenz, seine Wiederkunft, sein Richteramt, alles islamisch. Alles islamisch. Nur zwei Dinge nicht. Zwei Dinge kann der Geist Satans nicht vertragen. Die Geburt Christi als Gottessohn welche die Voraussetzung war, dass ein Mensch ohne Sünde leben konnte, damit er die Sünde der Welt tragen konnte, um am Kreuz dann die Welt mit Gott zu versöhnen. Die Geburt und das Kreuz, die zwei Dinge kann der Islam nicht ausstehen. Und deshalb wissen Sie, warum bei der Bezeugung Christi der Islam trotzdem ein antichristlicher Geist ist. Er hat dem wahren Christus versucht, in seinem Buch das Herz herauszureißen und nur noch einen scheinheiligen Christus stehen zu lassen. Nun geht es um die Kunst, um die Gnade des Heiligen Geistes, einem Muslim beizubringen, dass diese Urlüge Satans die Wahrheit ist. Wir können mit unserer eigenen Vernunft noch Kraft nichts tun, aber der Heilige Geist hat durchs Evangelium auch Muslims berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Und deshalb dürfen wir sehr fröhlich sein. Wir müssen nur diese Christologie uns einüben, einprägen, um in den Bahnen zu denken. Wir müssen nicht einmal diese Verse heranziehen. Wir müssen nicht einmal koranische Texte benutzen. Aber wir müssen wissen, was ein Muslim über Christus denkt. Nicht, dass wir versuchen, Dinge zu beweisen, die er schon bereits glaubt.